Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, ich starte mit einem Schmunzeln rein, weil ich gerade zu Björn gesagt habe, beide prepared wie Luca vor der Saison, erstmal mit 10 Kilo Übergewicht rein. Es ist heute ein bisschen spontan, aber wir freuen uns drauf. Die letzten Tage ist super viel passiert. Dame wurde getradet, Jrue Holiday wurde getradet und wir haben die, ich habe gerade zu Björn gesagt, was sind wir eigentlich für Lacker? Genau, wenn wir die Spitze des Ostens besprechen wollen, dann geben sich die Bucks und die Boston Celtics dieses Wettrüsten. Ich glaube, oder Wettrüsten, anders kann man das gerade nicht betiteln.
Ja, voll der gute Punkt. Und dazu kommt ja auch noch, dass die Blazers aus ihrer Western Conference, aus dem Tabellenkeller, so ein bisschen jetzt zuletzt die Topspitze im Osten so krass beeinflusst hat.
Mhm,
ja, da geht's ja auch drum. Da geht's um die Celtics, die sie verbessert haben. Da geht's aber auch um die Bucks, die sie verbessert haben und eine Mannschaft, die sie ausgelassen haben, nämlich Miami, die jetzt dumm aussieht gerade. Was natürlich auch krass ist. Also ja, wir haben wirklich gerade Glück, wie die Trades auch reinkommen so von unserem Zeitpunkt her. Wir nehmen heute auch einen Tag früher auf als normalerweise, nämlich schon am Montag. Deswegen meinte Max gerade auch so, das ist super spontan, weil ich habe ihn vorhin gebeten, ey, sag mal, ging es irgendwie, dass wir vielleicht schon einen Tag früher aufnehmen, weil für mich morgen was ansteht, wo ich gerne schon früh hinfahren würde? Und normalerweise recorden wir Dienstagmorgen. Und dann hat er jetzt voll rumgemacht mit seinem Tag, hat das irgendwie reingequetscht in dieses Zeitfenster.
Ich habe den Alley-Oop-Pass einfach gefangen und reingestopft.
Aber das war schon so der Alley-Oop von Jrue Holiday, da sind wir wieder auf Giannis in den Finals, wo du sagst, okay, den hätte auch nur eine Person auf der Welt fangen können. Ja. Also geil, dass das jetzt klappt und deswegen, wie gesagt, ein bisschen spontaner als sonst. Aber ja, die Spitze im Osten, ich meine, für uns beide war es die komplette letzte Woche sowieso Thema mit unseren Videos. Also es ging halt dauernd irgendwas ab mit diesem riesen Trade.
Genau. Ja, übrigens noch Alley-Oop und so weiter. Die Starting Five habe ich im Fitnessstudio erstellt, als Björn mir die Sprachnachricht geschickt hat. Ey, yo, Max, wird's vielleicht bei dir auch schon heute gehen? Ich so, okay, einen Satz, dann erstmal, okay, was könnte die erste Frage sein? Zweiter Satz, was könnte die zweite? Es war wirklich so, ohne Scheiß.
Die letzten Fragen sind dann so mit zittriger Hand entstanden, sind nur noch so ganz kurz.
Ja, nee, aber ich hab ne Starting Five mit dabei und ich glaube sogar ne ziemlich coole. Ja, also genau, wir sprechen heute jetzt über das finale Power Ranking im Osten. Natürlich besprechen wir auch noch die Sixers. Die wollen wir halt nicht auslassen. Klar, jeder zeigt jetzt gerade so ein bisschen mit dem Finger auf die Miami Heat, aber Philly macht auch nichts. Mhm. Also, keine Ahnung, Daryl Murray, langsam zweifle ich so ein bisschen an, ob er ein guter GM ist oder ob er nur einfach denkt, er hat dickere Eier als James Harden. Ich weiß nicht. Wenn ich da wieder zuletzt die Party von James Harden sehe, wo die Leute mit einem Plakat rumlaufen, Daryl Murray is a liar. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Das habe ich nicht gesehen, aber geil.
Ich weiß nicht, also ganz ehrlich, die NBA ist auch einfach Entertainment. Es ist fast mehr Film und Serie als Sport. Manchmal ist es wirklich ganz, ganz verrückt.
Genau. Ist tatsächlich so.
Also wir sprechen heute natürlich auch nochmal über die Sixers und dann die Cavs und die Knicks, aber zum Großteil über, ja, natürlich die Bucks und die Celtics. Und witzigerweise, dann nächste Woche machen wir weiter mit dem Keller und dann können wir halt wieder wunderbar auch über die Blazers sprechen, die gerade halt auch einen Mega-Job machen. Hey, die melken gerade eben die East-Teams ohne Ende.
Ja.
Also genau, ich würde sagen, jetzt beginnen wir aber erstmal mit der Starting Five als entspannter Einstieg.
Okay.
Als entspannter Einstieg, die erste Frage bringt mich schon komplett ans Limit. Wann glaubst du, fordert Embiid einen Trade?
Uff, sehr, sehr gute Frage. Ja, hängt halt viel mit deinem angesprochenen James Harden zusammen, ne? Mhm. Wenn er jetzt nochmal zurückkommt und normal spielen sollte, okay. Aber wenn das noch hässlicher wird, wenn der sich jetzt weigert zu spielen, weigert ins Training Camp zu kommen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin auch so nicht der allergrößte Fan von diesem Sixers Roster. Ich denke mal aber, dass du das sogar auch ähnlich sehen wirst wahrscheinlich. Ich finde nicht, dass sie ausgestattet sind, um über die nächsten Jahre mit den Celtics oder Bucks wirklich zu competen.
Ey, der Zug ist komplett abgefahren. Also jetzt nach dieser Woche sowieso.
Genau, also sie haben zwar den einen Spieler, der auf diesem Level, genauso wie Tatum und Giannis, um den du herum sowas bauen kannst, aber sie haben es halt komplett in den Sand gesetzt, um ihn herum irgendwas zu bauen, in den letzten Jahren mal irgendeinen Trade hinzubekommen, abgesehen jetzt vom James Harden Trade, der wo mal so ein Ruck auch durch Philadelphia geht, wo jeder sagt, okay, und jetzt geht's los. Dann hat man schon lange davor das verkackt mit Jimmy Butler, dass der bleibt, dann hat sich stattdessen für Tobias Harris entschieden. Die ganze Story kennen wir. Also am Ende des Tages, du hast gerade relativ wenig in Philadelphia, finde ich, was attraktiv ist für Embiid. Und ich würde fast sagen, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist ehrlich gesagt nicht mehr so weit weg, vor allem, was bei Dame so gut geklappt hat. Er hat ja auch getwittert, Embiid hat getwittert, irgendwie interessante Offseason oder geile Offseason, ne?
Ja, ja.
Ja.
Ich glaube, ihn regt es auch alles richtig auf.
Glaube ich auch. Und nachdem Dame jetzt genau seinen Willen oder fast genau seinen Willen bekommen hat und bei dem Contender ist und wir eh wissen, dass Embiid schon ewig nach Miami will und Miami ist das eine Team, was jetzt die ganze Zeit belächelt wird und alle sagen, macht mal einen Move, ihr seid nicht mehr so krass wie früher.
Es wird so episch. Stell dir vor, die holen den jetzt raus.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob noch den Sommer, aber ich sag dir, die Sterne für einen Embiid und hier Miami-Pairing stehen ziemlich gut, zumal Giannis jetzt auch die nächsten paar Jahre erstmal fest in Milwaukee sitzt. Ja, ich würde es nicht ausschließen. Vielleicht schon zu diesjährigen Trading Deadline, wenn die Sixers komplett abkacken und wenn nicht, dann spätestens im Sommer. Das wäre jetzt mein Zeitraum.
Ja, genau so sehe ich es auch. Frühester Zeitpunkt zur Trade Deadline, wenn Embiid auch merken sollte, okay, hier geht gar nichts und die Gefahr, die ist definitiv da. Klar, immer noch das große Fragezeichen hinter James Harden. Spielt er überhaupt? Tradet man ihn noch? Was passiert da? Ich bleibe nach wie vor dabei, dass ich nicht denke, dass James Harden für Philly auflaufen wird. Also das ist diese Aussage, die er da getätigt hat und mit welcher Power und Energie er das auch Daryl Morey beschuldigt hat. Da gibt's kein Zurück mehr. Also es würde mich einfach extrem wundern. Und Embiid ist schon frustriert. Ich finde, er hält das sogar noch relativ gut zurück. Ja, dieser Tweet, der hat schon, wenn man zwischen den Zeilen liest, kann man da schon sehr, sehr viel hineininterpretieren. Aber ich denke, also frühestens zur Trade-Deadline und ich glaube, allerspätestens nächsten Sommer ist dann Schicht im Schacht. Wenn Embiid dann weiß, okay, mit diesem Team habe ich keine Chance gegen diese Bucks und gegen diese Celtics. Das ist jetzt nicht so ein One-Hit-Wonder. Die beiden Teams, die bleiben ja so zusammen. Die haben alle Vertrag mit Jrue Holiday, wenn man wahrscheinlich eine frühzeitige Extension forcieren. Und dann hast du die nächsten Jahre ja sowieso die Celtics und die Bucks sowieso immer als Konkurrenten, die du wahrscheinlich in der Serie nicht besiegen kannst. Und Miami ist dann auch immer so zwischendrin. Deswegen, ich bin total bei dir. Also die Frage ist nur, was will Miami abgeben? Also es bringt natürlich auch nichts, alles abzugeben. Ja. Und dann hast du halt nur Jimmy Butler und Embiid. Dann gewinnst du auch keinen Blumentopf.
Nee. Aber du musst eigentlich Bam dann mindestens mit reintun.
Glaube ich auch, ja.
Ja, und dann hast du Embiid unterm Korb, du hast Jimmy noch. Jimmy ist aber mittlerweile auch, was, 33 oder so, ne?
Der wird auch nicht jünger, ja.
Genau, der wird nicht jünger, dann hast du noch Tyler hier. Ja, es kommt echt drauf an, was der Deal ist, weil die Sixers werden sich das schon zahlen lassen. Ich meine, das ist ein MVP in seiner Prime.
Mhm.
Ja, das ist jetzt, selbst Damian Lillard war ja, wenn du jetzt, also die Blazers haben es zwar echt schlau gemacht, was sie für ihn bekommen haben, aber am Ende des Tages war auch der spektakulärste Spieler, den sie hatten, Jrue Holiday. Ja. Das ist jetzt nicht vom Kaliber Damian Lillard eigentlich.
Ja, also wenn ich mir noch ein anderes Team wünschen könnte, weil die auch viel, viel jünger sind, dann wären es echt die Knicks, über die wir später auch noch sprechen. Embiid nach New York, das würde ich noch als Möglichkeit ansehen. Aber okay, machen wir die Frage zu und machen wir weiter mit der zweiten Frage. Und ich frage mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Wahrscheinlich, weil ich gerade im Fitnessstudio war. Hättest du aktuell die Ausdauer für einen 21-Kilometer-Halbmarathon?
Sehr geile Frage. Habe ich viel drüber nachgedacht zuletzt.
Da geht es ja auch nicht um Schnelligkeit, da geht es ja wirklich auch nur um dieses Durchhaltevermögen, diese 21 Kilometer zu packen. Man muss die nicht in, weiß ich nicht, dass man hier einen Kilometer im Durchschnitt 5 Minuten läuft, sondern Halbmarathon, ich glaube, das ist schon eine gute Zeit, wenn du so 6,30 pro Kilometer läufst. Aber ja, also ich bin es noch nie gelaufen, muss ich auch fairerweise sagen, 21 Kilometer, das ist schon eine krasse Strecke.
Okay, also ich bin im Sommer, bevor ich meinen Muskelfaserriss hatte, war ich ein paar Mal auch draußen laufen.
Bin ich ein paar Mal einen Halbmarathon gelaufen?
Ja, pass auf, weil ich habe nämlich, ich habe da auch wirklich das erste Mal dann aktiv angefangen, meine Kilometer zu tracken, wie viel laufe ich denn. Und habe mich da wirklich auch versucht zu pushen. Und da war ich wirklich, ich habe gerade extra nochmal geguckt, wie lange der Weg ist. Da war ich bei einem Rundweg, der war 8 Kilometer lang. Den bin ich teilweise dann wirklich easy einmal durchgejoggt und habe dann oft noch die halbe Strecke oder nochmal den ganzen Rundgang gemacht, dann aber mit Pausen. Also ich glaube schon, dass ich so stabil.
Da bist du ja am Ende dann bei 16 Kilometer, wenn du das nochmal machst.
Genau, aber wie gesagt, die zweiten 8 dann mit Pause. Aber ich würde sagen, so, ich könnte dir bestimmt jetzt aus der kalten 10 Kilometer laufen, ohne dass ich jetzt komplett verkrampfe oder so. Aber Halbmarathon ist dann ja nochmal 10 mehr. Und wenn ich keine Pause machen darf, ich würde sagen, gib mir irgendwie vielleicht 4 Wochen Training. Dann, glaube ich, schaffe ich es locker. Aber ich würde jetzt aus der kalten, weiß ich nicht, ob ich 21 Kilometer am Stück rennen könnte. Du?
Nee, vor allen Dingen, ich glaube, die letzten 4 oder 5 Kilometer, das sind dann die einfach wehtun. So ab 15, 16 Kilometer, wenn du dann weißt, jetzt muss ich nochmal 5 oder 6 Kilometer. Ja. Das sind, glaube ich, die ich einfach nicht packen würde. Aber es ist so spannend und es gibt ja auch so viele YouTube-Videos gerade eben dazu, aus dem Kalten, wie du gerade gesagt hast, einfach mal einen Halbmarathon zu laufen. Die Leute verrecken halt immer, weil das halt auch einfach so eine Anstrengung ist. Und vor allen Dingen das Ganze dann auch noch ohne Pause ist sowieso schon heftig. Also da muss man seinen Körper auch echt gut kennen und darf nicht zu schnell loslaufen. Man braucht was zum Trinken mit dabei, man braucht gute Laufschuhe. Ja, irgendwie war das einfach. Ich wollte eigentlich, erst habe ich mir gedacht, ich frage dich nach deiner Ausdauer. Dann habe ich mir gedacht, das ist ja eine langweilige Frage. Dann
hab ich mir gedacht, wie ist deine Ausdauer?
Genau, wie sieht's bei dir aus mit Halbmarathon? Ich würde es aktuell, glaube ich, auch nicht schaffen. Ich bräuchte dann schon nochmal ein Training und müsste dann nochmal ein bisschen mehr auf Distanz gehen. Aber es ist auf jeden Fall was ich in meinem Leben einmal machen möchte. Also ich möchte einmal wirklich, bist du schon mal 21 Kilometer gelaufen, Halbmarathon? Also richtig auch irgendwo mitgelaufen nicht, mit Sidetracking? Nee, noch nicht, oder?
Nee, nicht bewusst. Aber ich habe es mir auch vorgenommen. Ich glaube, dass das irgendwann in meinem Leben mal stattfindet. Aber ich glaube, das kommt bei mir ein bisschen später. Im Moment auch, weil so eine Ausdauer bringt dir für Basketball zum Beispiel auch relativ wenig. Du brauchst ja für Basketball hauptsächlich viel Explosivität und Sprints, die aber, ein Basketballfeld ist 28 Meter lang, da brauchst du nicht wirklich irgendwas drüber. Das war übrigens auch immer witzig, ich war ja in einer Leistungssportklasse als Jugendlicher und da hatten wir halt auch Fußballer in der Mannschaft, in der Klasse und Leichtathleten und so. Und immer wenn wir Schulsport hatten, wo wir dann sowas wie Leichtathletik 100 Meter machen mussten, alle Basketballer, die bei mir in der Klasse waren oder bei mir in der Stufe, nach 30 Metern im Sprint tot und die ganzen Fußballer und Leichtathleten locker die 100 Meter gerannt.
Ja, ja, ja.
Das war so krass zu sehen. Wir waren auch wirklich gleich schnell die ersten 30 Meter und dann war das wie so, was nochmal, das Doppelte? Willst du mich verarschen? Also das haben wir, das ist einfach anders. Und ich glaube, wenn ich irgendwann nicht mehr so viel Basketball spielen kann, dann werde ich mich mehr auf so Langstrecken fokussieren.
Ja. Ja, ich glaube auch, wenn man wirklich Basketball spielt, macht es auch viel mehr Sinn, einfach Strecken zu laufen, immer kurze Sprints reinzuhauen, dann wieder ein bisschen joggen, wieder kurze Sprints. Das ist genau richtig. Ja, cool. Die nächste Frage ist auch geil, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir noch keine Gedanken drum gemacht. Und zwar, wer hat am Ende mehr Punkte pro Spiel, Damian Lillard oder Giannis?
Sehr geil. Ich habe mir, eine andere Frage, die mich beschäftigt hatte, war, wer wird Finals MVP? Giannis oder Dame? Und da.
Okay, Björn ist schon direkt an den Finals. Ja,
ich bin direkt
alle
in den
Celtics
Finals.
Alle Celtics-Fans sind direkt. Was?
Und da bin ich bei Giannis rausgekommen, wegen der Defense und wegen dem insgesamten Impact auf dem Feld. Ich glaube, dass Giannis da einfach wichtiger ist. Punkte. Boah.
Ich kann dir mal meinen Gedankengang sagen, vielleicht unterstreichst du ihn dann einfach oder sagst, nee, ich glaube, dass Giannis mal ganz glücklich ist, wenn er offensiv ein bisschen zurückstecken kann. Wenn er auch mal einfach weiß, okay, ich habe einen Dame, der kann auch mal selber kreieren. Und das war ja auch in den letzten 2, 3 Spielzeiten schon auch oft in der Halfcourt-Offense so, dass wenn den Bucks nichts mehr eingefallen ist, dann hieß oft die Antwort halt nur Giannis. Ja. Und ich glaube, dass er das auch mal genießt, sich vielleicht auch mal mehr auf die Defense zu konzentrieren, Screens zu stellen, sich anzubieten. Und deswegen würde ich fast sagen, dass Dame 2, 3 Punkte mehr im Average auflegt als Giannis. Dass Giannis es so ein bisschen genießt, offensiv mal durchatmen zu können.
Ja, finde ich einen geilen Punkt. Vor allem, ich unterstreiche es deswegen, weil Giannis Punkte kommen aus viel mehr Anstrengung als die von Dame. Giannis muss unterm Korb so hart in seine Leute reinbumpen, muss immer diesen physischen Kontakt aufnehmen, um zu scoren. Das ist ja auch einfach etwas, wo man dann oft drüber redet, so gerade bei Big Men, dass die einfach schneller altern, weil die ja diesen ganzen Kontakt immer absorbieren müssen und aufnehmen können. Bei Dame ist es so, der kann dir auch 30 geben, ohne jemals in die Zone zu gehen.
Einfach vom Logo 30.
Genau, einfach vom Logo 30. Und ich glaube, dass deswegen Giannis punktetechnisch wahrscheinlich lieber zurücksteckt, weil Dame ihm ja die Punkte auf eine leichtere Art und Weise gibt, ohne seinen Körper zu opfern. Das gefällt mir, ja. Ich kann mir vorstellen, dass Dame mehr Punkte scored als Jan. Weil Dame macht auch auf dem Feld am meisten natürlich, seine größte Stärke sind Punkte. Mhm. Für Giannis, der kann sich ja auch mehr auf Defense, Rebounding, Ball nach vorne bringen, konzentrieren. Dann ist er genauso glücklich, hat auch einen riesen Impact aufs Spiel. Und bei Dame ist es halt eigentlich erst ein reiner Scorer und Playmaker. Ja, gefällt mir unsere Antwort. Ich glaube, Dame könnte mehr Punkte averagen.
Ja, ich finde auch den Punkt mit der Anstrengung, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass Giannis dann auch einfach immer gegen die Zonenverteidigung ran muss. Ich meine, Giannis hat einen Körper, der steckt das weg, aber ich glaube, er freut sich schon auch. Und es bringt ihn vielleicht auch dann nochmal fitter durch die Saison. Also ich glaube, das hat viele, viele Pluspunkte. Okay, dann einigen wir uns beide. Auf Dame wird mehr Punkte auflegen im Schnitt. Dann kommt die vierte Frage und die ist ganz easy. Und zwar, was ist dein Lieblingssoftgetränk aktuell?
Ja, good Überhaupt call.
Irgendwie sowas oder bist du gerade bloß auf Wasser?
Nee, ich wünschte. Also meine Ernährung ist nicht die beste. Ich war viel unterwegs und du kennst es selber, du bist viel unterwegs. Irgendwann sagst du dir, ja komm, ist egal. Klassische Cola ist mein Lieblingsgetränk, aber das, was ich am meisten konsumiere und was einfach echt ein Problem ist, ist Red Bull. Und nicht mal das zuckerfreie Red Bull, sondern ich bin ganz eklig. Ich trinke das normale Red Bull.
Auch bei Cola bist du auch nicht Zero?
Nein, null. Ich kann das nicht. Und jeder Mensch, der mir sagt, das schmeckt gleich, hat keine Geschmacksnerven. Ich weiß nicht, was ihr der Welt erzählen wollt, aber Coke Zero und Light schmeckt nicht genauso wie normale Cola.
Ich kann es dir nicht beantworten, weil ich trinke halt bloß Red Bull Zero und Cola Zero. Deswegen, aber ich würde nicht mal sagen, dass das gleich schmeckt, weil ich kann es dir nicht beantworten. Also ich bin halt einfach irgendwann weg, weil ich mir gedacht habe, ey, lieber hau ich mir am Abend einen Burger rein, anstatt dass ich mir über Cola die Kalorien reinpfeife. Deswegen bin ich halt dann irgendwann zu den Zero-Getränken. Aber ja, Red Bull, liebe Grüße gehen raus an meinen Bruder. Der ist nämlich auch so ein Kandidat. Immer schön am Tag 2-3 Red Bull-Dosen. Gönn dir.
Das ist brutal. Wenn du da auch mal reinkommst, du hast ja, ich glaube, so geht's Kaffeetrinkern, weil ich trinke ja keinen Kaffee. Und ich glaube, so geht's Kaffeetrinkern, weil irgendwann redest du dir so ein, boah, ich komme jetzt gar nicht in meinen Tag richtig rein, ohne dass ich mir erstmal Red Bull hole. Oder abends dann, wenn du
Björn hat die Dose schon auf dem Nachttisch stehen, wenn du früh aufstehst. Erstmal in der Früh hörst du nur das Klick.
Ja, ja. Boah, das wäre, nee, so eklig bin ich noch nicht zum Glück, aber ja, ich würde es auch nicht ausschließen. Nee. Ja. Und bei mir ist komisch, mein Gedankengang hat auch geswitcht, weil früher war mein Gedankengang immer, wenn ich gut trainiere, dann ernähre ich mich auch gesund. Und es klappt größtenteils. Aber komischerweise, irgendwas hat in meinem Kopf geswitcht, wo mein Kopf immer sagt, ey, guck mal, wir trainieren ja auch so viel, als ob du das jetzt merkst, wenn du einen Red Bull trinkst. Das interessiert dich doch gar nicht. Und das ist auch eine dumme Denke gerade. Und ich versuche davon wegzukommen. Ja, aber Red Bull und Cola, das sind schon meine zwei Laster, würde ich sagen. Jetzt nicht jeden Tag, aber ich könnte auf jeden Fall weniger davon trinken.
Ja, ich hab's Gott sei Dank nicht. Ich schaue zwischendurch, dass ich weniger Kaffee trinke, aber bin dann auch wieder so schnell zurück im Rhythmus und denk mir, ja, komm, jetzt habe ich noch so viel zu tun, jetzt ein kleiner Espresso, come on, let's go. Und danach fühle ich mich halt auch echt besser. Das ist irgendwie, ich kann's nachempfinden.
Das pusht richtig hoch, so ein Espresso. Da ist man dann nochmal 2 Stunden leistungsfähig oder so.
Nee, ich glaube, bei mir, alle Synapsen sind schon komplett resistent gegen Koffein. Also, es ist bei mir einfach auch dieser Geschmack. Ich weiß auch nicht.
Ah, okay,
genau.
Ist bei mir auch. Ich denke mir dann auch immer, mir geht es gar nicht darum, irgendwie auch mal am Abend zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag hier im Studio war, wenn ich dann abends nach Hause komme, so geht es vielleicht auch Biertrinkern, da bin ich dann immer so, ey, weißt du was, ich will jetzt einfach diesen Geschmack haben. Ich hole mir jetzt einfach einen Red Bull. Ja. Aber das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil ich will ja jetzt dann nicht die ganze Nacht wach sein und es hat auch nicht den Effekt mehr bei mir. Ja, da müssen wir wegkommen, Max. Wir müssen gesünder vorleben.
Ja. Ja, ich lebe gesund. Ich bin hier auf Zero, Cola Zero und Ernährung passt auch, nur Kaffee ist okay. Bah, und dann kommt die letzte Frage und zwar der Björn war diese Woche bei den Bayern. Und hat sich dort die erste BBL-Partie reingezogen. Schaut da übrigens gerne vorbei. Sehr geiler Vlog. Also hat mir echt getaugt. Ja. Vor allen Dingen ab Minute 4 wieder extrem witzig, wo du in die Kamera so sagst, also Bayern, ich bin noch frei. Also wenn ihr jemanden braucht, wirklich extrem lustig. Ganz simple Frage. wann gehen wir das erste Mal zu einem Euroleague-Game zusammen? Ich glaube, am 29. Bayern gegen Fenerbahce. Die Halle wird brennen. Wie sieht's aus? Wann ist unsere erste Partie, wo wir gemeinsam sagen, komm, lass reingehen. Fans reißen die Hütte ab.
Boah, gut. Ist es nicht der 27. schon gegen Fenerbahce?
Ja, wahrscheinlich der 27. Du hast recht. Ich habe es gerade nicht mehr ganz genau gewusst. Ich habe gedacht, ich drop einfach ein Datum, das checkt eh niemand.
Nee, ich sag dir nämlich warum, weil ich bin am 26. bin ich nämlich bei Alba gegen Mailand. Das ist okay. Das ist auch Euroleague und das ist das Comeback von Modo. Mhm. Und da habe ich Karten geholt für Aisha und mich, da sind wir vor Ort.
Übrigens, Leute, für die sich nicht auskennen sollten, nicht mal Modo bei Alba, sondern der hat gewechselt Richtung Milano.
Genau, das meine ich.
Ja, aber viele haben das nicht auf dem Schirm. Wir sind ein NBA-Podcast, als wenn die jetzt wissen, dass Maodolo im Sommer gewechselt hat.
Genau, deswegen habe ich gesagt, Comeback für Maodo, weil er quasi zurückkommt in seine alte Stätte.
Dann wird der 27. schwierig, außer du haust dich direkt ins Auto.
Ich sag mal so, ne? Aisha ist mittlerweile echt viel mit mir unterwegs, was Basketball angeht. Die fährt morgen zum Beispiel auch mit mir einfach nach Heidelberg und guckt sich mit mir Bundesjugendlager im Olympiastützpunkt den ganzen Tag an. Ja. Die ist wirklich mittlerweile auf einem Level basketballtechnisch, wo sie Bock hat drauf. Ob ich das durchbringe, dass wir am 26. in Berlin sind für ein Euroleague-Spiel und dann am nächsten Tag zusammen, da musst du ja dann eigentlich fast schon fliegen, ey, dann nochmal nach München zu fahren, da bist du ja wahnsinnig.
Ist krass, ich bin's erst letztes Jahr gefahren, das ist schon eine Strecke, du bist schon 7 Stunden unterwegs.
Ja, eben, und wir sind schon davor 4-5 Stunden nach Berlin unterwegs, weil der Verkehr da eine Hölle ist.
Ja, was ist los, ey. Einfach mal ein paar Dosen Red Bull reinzimmern.
So, da sind wir. Ich gehe das mal durch zu Hause. Das Ganze ist auch, ich habe am 24. Geburtstag. Es kann auch sein, dass da irgendwas am Wochenende dann für mich geplant ist von ihr. Ich muss mal durchgehen mit ihr, aber ich hätte schon Bock. Und wenn es nicht Fenerbahce wird, dann aber das nächste Euroleague-Spiel. Hast du das zufällig auch offen?
Nee, ich habe gerade den Euroleague-Spielplan der Bayern nicht offen. Das ist jetzt auch das Spiel, wo ich halt auch weiß, dass die Fans halt sehr, sehr krass sind. Aber man kann auch zum Beispiel schauen, wann Roter Stern Belgrad kommt.
Ja, da die haben
auch,
hin. Da
genau, die haben auch, hin. Die haben auch krasse Fans am Start. Dann die griechischen Fans sind immer brutal. Olympiakos, weiß gar nicht, welche Fans da krass sind. Olympiakos oder Panathinaikos, einer von beiden. Also, da gibt's noch genügend Partien. Das mit 27. War jetzt bloß ein Vorschlag.
Aber warte mal. Ja, genau, 27. Ich bin am 26. leider in Berlin. Okay, und dann Roter Stern, das ist aber auswärts. Das nächste Mal zu Hause gegen Partizan am 15.11. Partizan hat ja auch krasse Fans, oder?
Mhm, ja.
Ja, da könnten wir überlegen, ob wir hingehen. 15.11.
Dann, ich hab einfach Bock. Ich will einmal die Fans mitnehmen. Safe. Und im Optimalfall halt nicht alleine. Ey, das letzte Mal, dass wir zusammen ein Spiel gesehen haben, das war in Oakland, oder? Tatsächlich, traurigerweise.
Boah, ist das lange her. Ja,
es ist echt embarrassing. Es ist wirklich, also muss man das schon sagen.
Okay, nee, lass mal gucken, dass wir das hinkriegen. Entweder Fenerbahce oder Partizan, mach mal.
Ja. Gut, dann sind wir durch mit der Starting Five. Wir haben es heute versucht, so schnell wie möglich zu machen, weil ihr sicherlich alle gespannt seid auf unsere Meinung, auch jetzt zum Jrue Holiday Trade. Wir haben am Sonntag halt schon ausführlich über den Dame-Trade geredet. Wir beide haben immer gesagt, wir behalten das einfach bei, dass unsere Supporter dann auch, wenn mal was Krasses passiert, halt diesen exklusiven Pod bekommen. Wir sprechen jetzt heute natürlich trotz allem nochmal über Damian Lillard bei den Milwaukee Bucks. Aber wenn ihr das nochmal ein bisschen ausführlicher haben wollt, dann patreon.com/das5. Viertel, da haben wir am Wochenende drüber gesprochen. Und es hat keine 2 Tage gedauert. Es hat nicht, ich glaube, nach dem Pod, wir haben doch am Sonntag aufgenommen und am gleichen Tag wurde doch der Trade bekannt gegeben, oder?
Ja,
also es hat wirklich keine paar Stunden gedauert. Und dann kommen die Celtics mit dem Konter. Du hast es Mittelfinger benannt auf YouTube. Und es ist schon so ein bisschen Mittelfinger in Richtung Bucks. Yo, natürlich auch, weil Jrue Holiday mal diese eine Serie hatte. Jeder kramt gerade diese Serie aus 2018, war das, glaube ich. Da haben die Blazers, glaube ich, einen Sweep kassiert.
Ja.
Von den Pelicans damals. So, es sind mittlerweile einfach 5 Jahre vergangen, als wenn Holiday jetzt immer noch der gleiche Verteidiger ist wie damals. Aber ja, wollen wir erstmal den Trade vorlesen, damit alle auf dem gleichen Stand sind und dann gehen wir ganz kurz rein in die Analyse, oder?
Sorry. Willst du es machen?
Ja, mach ruhig.
Achso, ich hätte jetzt erstmal mit dem Dame-Trade angefangen und dann den Drew-Trade.
Kannst du auch machen. Ich bin total easy. Sowieso dann, keine Struktur heute am Start. Let's go.
Pass auf. Also, der Dame-Trade war ja ein 3-Team-Trade, was viele, glaube ich, auch komplett wieder vergessen haben. Also, wir haben die Bucks, die bekommen Damian Lillard. Das war natürlich ein unfassbares Piece für die Bucks. Dafür bekommen die Blazers Drew Holiday und jetzt von den Phoenix Suns aber noch DeAndre Ayton, Tumani Kamara. Das war deren Second-Round-Pick dieses Jahr. Genau, dann gibt's noch einen Erstrunden-Pick von den Bucks, unprotected, und zwei Pick-Swaps von den Bucks, 2,28 und 2,30. So, die Blazers haben dafür Dame abgegeben, Yusuf Nurkic, Nassir Little, genau.
Keon Johnson auch noch.
Okay, so. Und jetzt kommt das Entscheidende, jetzt kommt nämlich der zweite Schwung quasi von dem Trade, weil die Blazers hatten keine Verwendung für Drew und Drew hätte da auch nicht spielen wollen. Der muss zu einem Contender und deswegen haben die Blazers ihn zu den Celtics getradet, haben dafür Malcolm Brogdon abgegeben, Robert Williams den dritten und den 2024er First Pick der Warriors und einen Unprotected First Round Pick von den Celtics 2,29.
Das ist genau so richtig und wahrscheinlich wird dieser Trade am Ende dann nochmal wilder, weil nämlich Malcolm Brogdon, es gibt jetzt schon die ersten Bestätigungen, er wird auch nicht bei den Blazers bleiben.
Genau.
Also am Ende ist es wahrscheinlich dann irgendwann der längste Trade of all time. Mhm. Die Blazers sind auch schlau, oder? Die traden jetzt einfach Malcolm Brogdon dann wieder weiter für den guten Spieler und für Picks. Das machen die jetzt einfach noch 2-3 Wochen und dann haben sie irgendwann OKC einfach eingeholt und die Pelicans auch.
Ja, das ist der Sam Presti Way. Immer sich einen Vertrag holen, den man nicht will, den dann wieder flippen und den Spieler einfach entlassen. Also Drew Holiday Trade ist, glaube ich, oder ich finde beide Trades sind interessant. Bei Dame hat man sicherlich viel mehr rausgeholt aus Blazers Sicht, als möglich war. Ich habe vorhin ein Video aufgenommen zu den Blazers und da habe ich auch gesagt, ey, 6 Worte, die ich nie gedacht hätte, jemals zu sagen, ist, Portland hat den Dame-Trade gewonnen.
Ja,
hätte definitiv keiner von uns jemals gedacht. Überleg mal, die haben eine Forderung bekommen von einem alternden Superstar mit einem viel zu hohen Vertrag oder viel zu langen Vertrag, die da hieß, tradet mich jetzt. Und nur zu einer Mannschaft. Mhm. Und die haben ihm quasi nicht nur nicht zu der Mannschaft getradet, aber trotzdem noch zu einem Contender und dann es geschafft, sich mit Picks und guten jungen Spielern einzudecken. Und nicht mal ihr Ruf als Team für einen zukünftigen Superstar ist damit gefährdet, weil sie können jetzt immer sagen, ja, guck mal, Dame hat damals einen Trade gefordert, wir haben ihn nach Milwaukee zu Giannis getradet. Wir kümmern uns um unsere Superstars, selbst wenn wir sie traden. Das ist für kleine Märkte wahnsinnig wichtig, dass die Superstars da weggehen und sagen, ey, da wurde ich gut behandelt. Und das hat Dame einfach jetzt genau bekommen, diese Behandlung. Und die Blazers haben daraus eigentlich nur Wins gezogen. Also für mich die Blazers wahrscheinlich die beste Note in diesen ganzen Trades, würde ich sagen.
Ja, ich finde vor allen Dingen auch gerade diese klare Linie, die sie haben. Sie haben auch jetzt wieder gesagt bei Malcolm Brogdon, wir möchten auf unsere jungen Guards setzen, auf Shaedon Sharpe, auf Scoot Henderson, auf Anthony Simons, denen auch jetzt das Vertrauen zu geben. Dann hast du natürlich mit DeAndre Ayton jetzt direkt einen jungen Center bekommen, der auch die nächsten Jahre dort spielen kann. Der hat gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd jetzt bei den Blazers.
Feels like I'm getting drafted again.
Ja, genau, richtig. Ist irgendwie auch schön für ihn. Das vielleicht auch nochmal ganz kurz als Erwähnung. Also da war das Blatt komplett zerschnitten zwischen den Phoenix Suns und und DeAndre Ayton, weil ja der Gegenwert ist schon irgendwo nach wie vor fragwürdig. Also die Phoenix Suns, Nurkic, weißt du nicht, was hat der noch im Tank? Nassir Little und Keon Johnson, weißt du gar nicht, ob die überhaupt in der Playoff-Rotation eine Rolle spielen können. Und ja, Grayson Allen ist jemand, der effizient aus dem Feld scoren kann und der neben Giannis und Drew Holiday auch defensiv immer ganz ordentlich aussah, in den Playoffs aber auch seine Schwachstellen hatte. Also ja, und dann auch einfach Picks ohne Ende. Also jetzt sind wir ja mittlerweile schon bei 3 First-Round-Picks und 2 Pick-Swaps. Dann hast du jetzt noch Brogdon, den du wahrscheinlich traden wirst. Dann hast du noch ich weiß nicht, ob man Robert Williams behalten möchte.
Da habe ich eine andere Meinung als du, weil ich habe dein Video gesehen. Da hast du, glaube ich, auch gesagt, vielleicht tradet man ihn. Ich glaube nicht. Ich glaube, die wollen ihn als Backup behalten, weil das ist, finde ich, der sicherere Spot für ihn auch. Der ist nämlich kein Starter. Der ist einfach ein super Backup für Ayton. Und dann kann er auch nicht so verletzungsanfällig sein, wenn er nur wenig Minuten spielt. Kann sich da relativ ohne Druck entwickeln, muss keine schweren Playoff-Minuten auch spielen im Sommer und ist ja trotzdem noch ein super guter junger Spieler, der halt viel Verletzungspech hatte, der musste aber auch bei den Celtics natürlich immer 100 Spiele die Saison machen und jetzt dann bei den Blazers ist er ja viel weniger gefordert und ich glaube auch, dass sein Vertrag in Ordnung geht für sein Talent. Also ich würde ihn ehrlich gesagt behalten und einfach als Aitons Backup nehmen.
Und was ist, wenn ich, also unterschreibe ich alles so, und was ist, wenn ich zu dir komme und biete dir für Robert Williams 2 First-Round-Picks an?
Ja, kommt drauf an, welche? Sind die so attraktiv wie der Bucks First-Rounder unprotected in 29 oder sind das ja, zum Beispiel von den Heat? Weil das ist zum Beispiel ein Punkt, warum dieses Heat-Paket nie geklappt hat. Diese Heat-Picks sind einfach nicht interessant, weil Miami immer irgendwie gut genug ist, dass sie nicht gut im Draft sein können. Die bekommen keine hohen Lottery-Picks, deswegen sind diese Draft-Picks nicht so interessant. Der Bucks 29er und der Celtics 29er unprotected, da kannst du ziemlich sicher sein, dass die beiden Teams zu dem Zeitpunkt im Riesenumbruch sind und wahrscheinlich.
Die schmecken die Picks.
Die schmecken richtig, genau. Also es kommt darauf an, was für Picks du mir anbietest. Ich will keine Miami-Picks, sag ich dir ehrlich.
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube einfach nur, dass viele Interesse haben werden. Aber ich mag deinen Punkt total gern. Also ich habe mir jetzt auch gerade nochmal den Vertrag aufgerufen vom Time Lord und der hat halt 4 Jahre und 12 Millionen im Average. Das ist halt gar nichts. Ja. Also das finde ich echt einen guten Punkt. Habe ich gar nicht so aus der Perspektive betrachtet. Ich meine, wenn man jetzt aus Brockton vielleicht auch nochmals, ich weiß gar nicht, was hat denn Brockton für einen Vertrag? Der ist doch, glaube ich, auch noch, oder?
Gucken wir auch der da mal ganz verdient, glaube ich, 20 Millionen, 22 im Jahr. Mhm. War aber letztes Jahr Six Man of the Year, hatte 16 Punkte gemacht im Schnitt oder 15, Dreier brutal getroffen.
Der hat jetzt auch noch 2 volle Jahre garantiert, keine Player Option. Also den, ja, also mal gucken, wenn man da auch noch einen First Round Pick raus kriegt. Ich weiß halt jetzt auch nicht, ob Malcolm Brogdon, für welche Teams der jetzt dann interessant ist. Im Endeffekt müsste Miami muss Miami jetzt auch wieder um Malcolm Brogdon sich bemühen. Mhm. Weil die brauchen
von Dame zu Malcolm Brogdon.
Ey, es wird von Dame zu Drew Holiday, von Drew Holiday zu Malcolm Brogdon und am Ende hat man dann wieder Kyle Lowry mit 36.
ist so.
Das ist wirklich, es ist schwierig. Ich habe noch eine andere Frage an dich und weiß nicht, ob du das in deinem Video auch beantwortet hast. Wie findest du generell das Paket? Ist es ein bisschen zu viel? Drew Holiday ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste mit dem Vertrag und es gibt so halt einen Malcolm Brogdon, der ist gerade eben angesprochen als Sixth Man ab. Dann Robert Williams als einen brutal wichtigen Verteidiger. Du gibst auch Tiefe damit ab und 2 First-Round-Picks. Ist es schon ein Ticken zu viel und man muss es trotz allem machen, weil es dich einfach qualitativ von der Starting Five her einfach nochmal auf ein anderes Level bringt, weil Drew Holiday halt auch einfach ein geiler Verteidiger ist und Playmaker.
Ja, es ist halt ein Win-Now-Move. Du hast ihn einfach gebraucht. Wir wussten, also ich habe dir das am Sonntag ja nochmal gesagt mit der Brockton-Sache und der wollte da nicht mehr spielen. Mit Robert Williams war es halt immer so, kann er spielen, kann er nicht spielen. Die Celtics haben jetzt die letzten paar Jahre mit ihm in diesem quasi Schrödingers Robert Williams, immer kann er spielen, kann er nicht spielen und jetzt am Ende konnte er halt wieder nicht spielen oder nur angeschlagen. Ich glaube nicht, dass es zu viel war. Der eine First-Round-Pick ist sowieso von den Warriors, das heißt, man verliert gar nicht seinen eigenen, sondern das ist nur von den Warriors und der ist Top 4 protected. Und der 2,29er, gut, das ist halt ein First-Round-Pick, den man abgegeben hat. In einem Zeitrahmen, wo du eh nicht mehr Tatum und Brown hast. Also ich glaube nicht, dass es zu viel ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Celtics haben hier viel zusammengepackt, wo du sagst, okay, zusammen wirkt es sehr wertvoll, aber wenn du es runterbrichst und vor allem den Wert für die Celtics betrachtest, dann haben die Celtics hier gar nicht den großen Nutzen und Wert in den einzelnen Pieces gehabt. Ich glaube, das geht schon klar. Und Drew ist halt wirklich, du hast es, das fand ich cool. Ich habe nämlich heute Morgen dein Video gesehen. Und das ist ein Punkt, den voll viele vergessen haben bei Drew. Ja, der hat die letzten Playoffs 2 Jahre in Folge ziemlich scheiße gespielt. Das liegt aber auch viel daran, oder vor allem seine Offensive war nicht so gut. Und letztes Jahr wurde von Jimmy Butler zerstört, auch obwohl er ihn verteidigt hat. Ne? Und jeder sagt, ja, wo ist denn die große Drew Holiday Defense? Letztes Jahr war Giannis für ein paar Spiele aus der Serie raus und Middleton war ein Schatten seiner selbst. Drew musste so einen riesen Load von der Scoring-Ladung tragen. Und das muss er ja bei Boston niemals. Bei Boston, die wollen überhaupt nicht, dass der scored. Der muss einfach nur verteidigen und das Spiel ein bisschen führen und das kann er locker und dazu soll er verteidigen. Also das, was man die letzten Jahre von ihm gesehen hat bei Milwaukee, finde ich, ist nicht repräsentativ dafür, was die Celtics jetzt von ihm fordern werden und was er da auch sicherlich abrufen kann, weil dafür ist er 100% noch gut genug.
Also wenn der Dame Trade eine 10 von 10 ist und der fit, dann ist der von Jrue Holiday für mich auch eine 10 von 10, weil Jrue Holiday ist, und ich mag Marcus Smart auch wirklich, aber ich fand ihn letztes Jahr nicht mehr so stark wie noch zu seiner Depoy-Season. Ich finde, Jrue Holiday hat in der letzten Saison besser verteidigt, also hast du hier den besseren Verteidiger, du hast den besseren Spielmacher. Jrue Holiday ist nochmal jemand, der das Tempo besser verschleppen kann, der bessere Playmaker ist, und die Quoten, ne, werden wahrscheinlich eher steigen, weil du bist halt dann die dritte Scoring-Option oder die vierte Scoring-Option.
Die vierte hinter Porzingis noch.
Genau, richtig. Und das war halt, ich kann mich halt noch dran erinnern, es war nämlich der Zeitraum, da habe ich unglaublich viele Bucks-Spiele gesehen und da war Middleton raus, Giannis war raus, Brook Lopez war, glaube ich, auch angeschlagen. Ey, da war Jrue halt immer deine erste Scoring-Option, ne? Und der Typ ist halt alles, aber halt keine erste Scoring-Option. Auch wenn ich ihn ja mag, so ja, von seinen Qualitäten her, aber es ist halt einfach für ihn besser, wenn er da halt einfach die dritte oder vierte Scoring-Option ist. Er kann das Spiel leiten, kann sich auf die Defense konzentrieren. Und dann muss man ja auch sagen, auch im Verbund mit Jaylen Brown und Jason Tatum, das ist halt eine Perimeter-Defense. Das, da hätte ich keinen Bock. Also da wird auch, glaube ich, echt Dame und Giannis werden da, glaube ich, auch zu kämpfen haben. Also wir brauchen halt unbedingt diese Serie. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Wir brauchen diese Serie im Optimalfall in der zweiten Runde. Dann ist nämlich
dann nee, haben wir nämlich, in der dritten ja, Runde, bitte.
Ja, ja, genau, richtig. Also das ist halt jetzt gerade die Frage, ob die beiden, ne, kann man dann den Deckel drauf machen, kann man die Tür zumachen und dann sagen, okay, den Osten, den braucht man sich gar nicht anschauen, weil die beiden haben sowieso jetzt die Eastern Conference Finals gebucht. Natürlich gibt es jetzt gerade ganz viele, die jetzt daherkommen und sagen, ja, um am Ende dann wieder gegen Jimmy Butler zu verlieren und gegen Eric Spoelstra. Yeah. Aber ich sag dir ganz ehrlich, die Geschichte ist, glaube ich, auch irgendwann auserzählt. Ich glaube, diese beiden Teams sind qualitativ so krank jetzt über den Sixers und über den Heat, da könnte sie jetzt nur eine Verletzung stoppen. Klar, beide haben von der Tiefe her viel abgegeben. Die Bucks haben eine 6-Mann-Rotation. Und die Celtics haben eine 6-Mann-Rotation. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, oder den man aktuell irgendwie mit reinwerfen kann. Die Celtics haben schon auch ihre Tiefe abgegeben, weil aus 8, 9 geilen Spielern sind jetzt nur noch 6 da.
Ja, und also beide haben eine Riesenlücke. Die Bucks im Frontcourt, im Backcourt, wobei sie das jetzt auch versucht haben mit Campaign, den haben sie jetzt noch beim Wettrüsten dazugepackt. Okay, aber trotzdem fehlt ihnen natürlich unglaublich viel Defense auch jetzt am Perimeter, das ist klar. Und die Celtics haben unterm Korb, im Frontcourt, das große Problem jetzt, weil sie haben nur noch Porzingis, Luke Kormet und Al Horford, der 37 ist. Und ich sag dir ehrlich, auch wenn ich jetzt natürlich für die Bucks bin, dieser Punkt bei den Celtics macht mir mehr Bauchschmerzen als umgekehrt bei den Bucks, weil wenn du dann auf die Bucks treffen solltest in der Playoff-Serie und du hast im Frontcourt keine elitäre Defense, ja, sorry, dann wird dich Giannis auffressen. Mhm. Und Brook Lopez ist auch noch unterm Korb. Und ich glaube, das wird sehr, sehr tough für die Celtics. Beide Mannschaften sind verletzungsanfällig. Beide Mannschaften haben eine kleine Rotation. Also da muss jetzt auch viel gut gehen in 82 Saisonspielen, dass wir sie wirklich in den Playoffs sehen. Aber ich sag, der Vorteil liegt bei den Bucks, weil jemand hat das auch bei mir irgendwie kommentiert, meinte so, ey, ich sehe die Celtics niemals im Conference-Final oder ich sehe die Celtics niemals als Champion, weil kein Mensch kann mir erzählen, dass Kristaps Porzingis 4 Playoff-Serien spielt gesund. Und da ist leider was dran. Der Mann hat ja, wie viele Playoff-Spiele hat Porzingis in seiner ganzen Karriere gemacht? Unter 10?
Keine Ahnung,
also nicht viele. Also erinnerst du dich an irgendeine Serie, seit wir bei dem Podcast haben, wo Porzingis überhaupt in den Playoffs war?
Nee, seit wir den Podcast haben, war Porzingis in keiner. Oder mit den Mavs vielleicht. Jetzt nicht, dass ich mich hier, warte, ich schaue uns nach, dann sind wir einfach auf der sicheren Seite.
Ich kann, ja.
Ja,
ich
glaub, genau, mit den Mavs. 10 Spiele. 10, okay. 3 Spiele und dann 2020, 2021 nochmal 7 Spiele.
Okay, aber und ich kann dir keinen einzigen Moment aus diesen Playoffs nennen, wo ich sage, da hat Porzingis irgendeinen großen Playoff-Moment gehabt.
Ja,
ich habe es ehrlich gesagt komplett vergessen.
Ich kann mich nur an tiefe Logo-Dreier erinnern, die mich einfach nur aufgeregt haben. Ich glaube, das war sogar damals in der Bubble, wenn ich mich nicht täusche. Daran kann ich mich noch erinnern.
Boah, ja, das, Ey, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das so oder so, ja. Also wenn wir bei dem Celtics- und Bucks-Thema bleiben, da muss ich sagen, liegt der Vorteil schon ein bisschen bei den Bucks. Aber ja, beide Teams sind verletzungsanfällig oder beide Teams sind nicht unbedingt tief. Und ich hätte bei beiden Teams gerne noch einen Spieler, wo ich sage, okay, der ist Playoff-Rotation würdig. Und ja, sagen wir mal so, die Bucks haben es jetzt mit Campaign besser hinbekommen als die Celtics mit Wenyen Gabriel.
Ja.
Da finde ich es qualitativ schon nochmal ein Unterschied. Campaign kann auf jeden Fall Playoffs spielen. Wenyen Gabriel musste erst mal abwarten, ob der überhaupt einen richtigen Deal bekommt. Ja, am Ende des Tages, ey, das sind die zwei besten Teams im Osten. Wenn sie gesund bleiben, sollte keine andere Mannschaft die irgendwie touchen können. Und am Ende sollten sie sich im Conference-Finale begegnen in einer perfekten Welt. Aber da ist viel, viel Risiko dabei, sage ich ehrlich.
Ja, ich sehe das genauso wie du. Ich habe auch angesprochen in meinem Video, dass es ja irgendwo auch witzig ist, dass die Bucks genau am Perimeter, also Guard Rotation, halt die Probleme haben und die Baustellen und die Celtics genau im Frontcourt. Die Celtics haben noch zwei offene Roster-Spots. Wenyen Gabriel hat jetzt auch bloß einen Training-Camp-Deal erstmal bekommen. Genau. Also mal schauen, ob der. Und anscheinend hat Brad Stevens auch gemeint, dass ein Platz immer noch für Blake Griffin reserviert ist, weil der steht, glaube ich, aktuell noch so ein bisschen aus, ob der seine Karriere überhaupt fortsetzt. Da muss man auch noch abwarten. Ob jetzt Blake Griffin der Spieler ist, der dich dann irgendwie, nein, Björn, genauso wie ich, eher nicht. Also, das ist schon spannend. Ich meine, beide Teams können natürlich auch zur Trade-Deadline noch was machen. Da sind die Boston Celtics von den Picks her und von den Assets besser aufgestellt als die Milwaukee Bucks. Aber ich würde auch sagen, wenn wir jetzt vielleicht mal so in Richtung Tabelle gehen, Power-Ranking, ich habe die Bucks, glaube ich, 2, 3, 4 Siege über den Celtics. Also ich würde sagen, Milwaukee wird der Number One Seed in der Eastern Conference und dahinter kommen dann die Celtics. Weil ich mag irgendwie einfach, auch wenn das alles Top-Spieler sind, ich mag einfach diese Zusammenstellung der Milwaukee Bucks mehr. Das ist für mich, wenn ich mir ein Dream-Team zusammenstellen könnte, dann wäre es eigentlich fast genau so. Ich habe einen Scoring-First-Point-Guard, der über 30 mir jederzeit droppen kann. Ich habe mit Pat Connett einen athletischen Flügelspieler, der einen Wurf mitbringt. Das ist vielleicht meine Schwachstelle in Anführungsstrichen, aber ey, solange der die Catch-and-Shoot-Reihe zwischendurch reinballert, ein paar Backdoor-Cuts läuft, alles fein. Dann hast du Chris Middleton auf der 3, dann hast du Giannis an der 4, das ist sowieso ein absoluter Traum, das Pick-and-Roll mit Dame wird ein Traum und mit Brook Lopez hast du einen der besten Rim-Protector und auch noch jemanden, der das Feld breit machen kann. Das ist mit, also es wäre für mich ein Traum-Line-Up und deswegen habe ich die Milwaukee Bucks an der 1 und du wirst mir wahrscheinlich jetzt nicht so großartig widersprechen, oder?
Nee, ich finde vor allem beim Pick and Roll darf man nicht unterschätzen. Man hat einen Brook Lopez und der ist riesengroß und du siehst ihn eigentlich vom unterm Korb, aber er kann eben rausgehen in die Corner und da einfach auf den freien Wurf warten und das wird dann halt wirklich absurd, weil dann hast du in der Defense diese zwei Riesenmonster mit Giannis und Lopez. Vorne tun die sich aber vom Spacing her überhaupt nicht weh und jetzt hast du noch einen Point Guard wie Dame, der daraus kreieren kann mit diesen vier Leuten, die du gerade angesprochen hast. Das ist schon ein extrem geiler Fit. Sicherlich das beste Pairing, was du mit Giannis haben könntest, außer jetzt Steph wäre available gewesen, aber das geht natürlich nicht. Mhm. Und bei den Celtics, ja, du bist halt allein, ich will gar nicht so sehr auf das Brown-Tatum-Thema jetzt rumtrampeln, das haben auch schon so viele gemacht und früher lagen wir da auch schon mal falsch, aber es macht trotzdem was mit dir, wenn dein Superstar und der Co-Superstar mehr oder weniger die gleiche Position spielen und sich sehr ähnlich sind in ihrer Spielweise, beide nicht wirklich für andere kreieren. Das macht natürlich schon einen Unterschied, wie jetzt bei Giannis und Dame, die sowohl für sich als auch für andere kreieren können und miteinander auch gut spielen können. Du siehst ja kein Tatum und Brown Pick and Roll. Das passiert ja nicht. Wofür denn? Da wäre einfach der gleiche Mann dann wieder hin und her geswitcht. Ich habe eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du drüber nachgedacht hast, weil mir kommt es jetzt gerade erst so. Wie spielen denn die Celtics in der Guard-Rotation? Startet Drew Holiday oder startet Derek White? Weil Derek White sollte ja eigentlich durch den Marcus Smart Trade jetzt auch derjenige sein, der endlich die Zügel übernimmt. Und der war wirklich auch Point Guard-mäßig der beste Point Guard für die Celtics. Jetzt kommt Drew Holiday, der ist zu gut, um ihn auf die Bank zu packen. Spielst du dann mit Tatum auf der 4 und hast oben Brown, White und Holiday? Und wen hast du dann auf der 5? Porzingis? Ist das dann dein Lineup? Das ist ja irgendwie komisch. Ja. Oder benchst du einen der Guards?
Naja, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, das Ziel war ja, Jaylen Brown wieder mehr auf der 2 zu spielen, weil er sich dort einfach wohler fühlt und das auch defensiv für ihn leichter ist. Und deswegen denke ich, Drew startet zu 100%. Jaylen Brown wird wieder auf die 2 verfrachtet. Tatum gibt wieder die 3 und dann hast du mit Horford und Porzingis das in den Frontcourt. Und Derrick White ist ja auch einfach ein geiler Sixth Man. Vielleicht gibt es das ein oder andere Matchup mal, wo man sagt, okay, wir starten vielleicht mit Drew und Derrick White. Das will ich gar nicht ausschließen. Ja. Aber ich denke, am Ende der Saison, wenn wir auf die Lineup schauen mit den meisten Possessions, mit den meisten Ballbesitzen, dann bin ich mir ziemlich sicher, Drew an der 1 und dann Jaylen Brown 2, Jason Tatum 3. Das macht für mich am meisten Sinn. Das Einzige, wo ich nochmal kurz mit drauf eingehen möchte, Porzingis, ich weiß nicht, ob der in jeder Playoff-Serie defensiv spielbar ist. Also ich sehe jetzt schon das erste Pick-and-Roll zwischen Dame und Giannis. Und Porzingis ist schon nach der ersten Possession, liegt am Boden, hat sich alles gebrochen und weiß nicht mehr, wo er hin soll. Stell dir mal vor, Giannis...
Aber Porzingis verteidigt ihn ja nicht. Horford verteidigt ihn.
Ja, und das werden die Bucks doch die ganze Zeit probieren. Andauernd den Switch. Alter, Porzingis jage ich in der Halfcourt-Offense, bis er nicht mehr weiß, wo seine Beine sind. Ey, ohne Scheiße. Das ist doch ganz klar die Schwachstelle der Boston Celtics. Das muss man einfach attackieren. Also das.
Aber
das
du kannst ja auch nicht in das heiß ersehnteste Easter Conference-Duell überhaupt gehen und dann sagst du, wir spielen übrigens unseren Power-Forward, unseren Starting-Power-Forward spielen wir nicht, weil der kann nicht defenden. Das wird auch nicht passieren.
Nee, das wird auch nicht passieren. Ja, ich bin mal gespannt. Ich muss ja sagen, Porzingis hat ja auch echt eine geile letzte Saison gespielt. Das war ja mit sein bestes Jahr in seiner Karriere offensiv. Aber ja, ich glaube, deine Frage habe ich beantwortet. Siehst du es genauso mit dem Lineup?
Ich sehe es genauso und ich will das auch nochmal unterstreichen. Also feiere natürlich Drew Holiday extrem und ich würde ihn auch immer gerne in jeder Startformation sehen. Ich habe das wirklich nur gefragt, weil ich weiß, dass es schon letztes Jahr dieses Thema viel gab, dass eigentlich zu viele Guards waren in Boston und dass Boston gesagt hat, ey, wir wollen auf Derrick White gehen. Derrick White soll unser Starting Point Guard werden und dass jetzt Brogdon weg ist und Smart weg ist, und White wird trotzdem nicht der Point Guard bei den Celtics, ist halt ein bisschen schade für ihn und geht auch gegen das, was die Franchise bestimmt mit ihm kommuniziert hat das letzte Jahr. Aber ich bin natürlich bei dir, an sich wird Drew Holiday starten und ich liebe auch die Idee von White von der Bank, weil der ist ein brutaler Spieler, der eigentlich überqualifiziert ist für den Job und wenn er dann reinkommt als Sixth Man, das wird ihm auf jeden Fall gut tun und wir wissen beide auch, dass eine NBA-Franchise, egal wie sie startet, das bedeutet nicht, dass sie so das Game closed.
Ja, genau.
Was da am Ende gespielt wird, das kann auch sein, dass wir dann viel öfter die Situation sehen, auch wenn Jaylen Brown lieber die 2 spielt, ja, dann muss er halt in den letzten 5 Minuten vom vierten Viertel aber doch die 3 spielen.
Zu 100%.
So solche Geschichten wirst du dann deutlich mehr sehen, da bin ich mir auch sicher.
Ja, glaube ich auch. Das Closing-Lineup könnte ganz oft dann anders aussehen mit Tatum auf der 4 und Al Horford auf der 5 und Porzingis. Lass uns mal überraschen, wie das funktioniert. Ist auch spannend, beide Projekte. Genau, also jetzt nochmal, um das kurz festzuhalten. Du sagst auch Milwaukee Bucks an der 1 und knapp dahinter die Boston Celtics.
Genau, also wenn wir jetzt quasi in unser Ranking gehen, Leute, das ist jetzt heute alles so ein bisschen mehr gefreestyled und quasi fließender Übergang. Ja, ich würde sagen, wir gehen mit den Bucks an der 1, sehe ich schon, weil Giannis normalerweise auch die Saison wirklich viel Power gibt. Dame hat seit Ewigkeiten keinen wichtigen Basketball mehr gespielt. Ich glaube, der freut sich auch einfach mal wieder richtig viel zu gewinnen. Und dann hast du einen Middleton, der gesünder ist. Ja, also die Bucks sollten... Ja, ich sehe eigentlich keine andere Mannschaft. Die Bucks oder die Celtics werden sich die 1 holen. Ich überlege gerade, ob ich es den Celtics gebe. Aber nee, ich glaube, dieses Duo aus Giannis und Dame wird zu krass für die Regular Season. Ich sag Bucks an der 1, Celtics an der 2. Und dann geht's ja schon weiter.
Dann ist die Frage, wer kommt an der 3? Gibst du den Sixers noch den dritten Spot?
Pass auf, ich muss es mir echt mal kurz angucken. Wenn ich mir anschaue, wen die jetzt im Moment überhaupt noch haben. Hier, ich bin gerade in Spot-Track in die Verträge rein. Ich gucke mal, wen sie nächstes Jahr alles haben. Sam Embiid, Tobias Harris, James Harden ist fraglich. Sie haben noch PJ Tucker. Sie haben die Anthony Melton, Paul Reed, Furkan Korkmaz, Tyrese Maxey, Daniel House und Patrick Beverley auf einem Minimum, okay. Montrezl Harrell noch auf einem Minimum.
Der Kelly ist verletzt. Junior. Also der wird sowieso kein Thema sein. Harrell ist komplett raus okay. für die kommende
Stimmt.
Saison.
Stimmt, da habe ich was gelesen. Kelly Oubre spielt aber?
Ja, das war mal ein gutes Signing. Also das ist zwar schon traurig, dass ich mich darüber freuen muss, aber Kelly Oubre Jr. hat auch letzte Saison offensiv echt nicht schlecht ausgesehen. Mhm. Zumindest ein kleiner Lichtblick in dieser sehr, sehr überschaubaren Offseason.
Okay, und dann hat man noch Mo Bamba. Traue ich dir? Also halt allein im Beat. Boah.
Also man muss ja fairerweise sagen, also das Team vom Grundgerüst hat sich ja gar nicht so viel verändert. Wenn man irgendwie was Positives rausziehen möchte. Das einzige Problem ist halt einfach nur, du weißt halt nicht, ob James Harden halt da wirklich noch dazugehört. Also was passiert da? Und mich nervt das als Fan auch so unglaublich, dass es darauf immer noch keine Antwort gibt. In 23 Tagen startet die neue Saison, das Trainingcamp steht bevor, alle anderen machen irgendwas und Philly kann die riesengroße Frage nicht beantworten, wer spielt bei uns Point Guard? Das ist doch ein Witz. Mich nervt das einfach als Fan so unglaublich und ja, deswegen ich gebe ihnen schon trotz allem immer noch die 3 im Osten, ne, weil ich das Team ich finde immer noch, da ist noch viel Potenzial da. Kelly Oubre Jr. wirklich auch drüber gefreut. Ich glaube auch Mo Bamba kann noch einen Schritt nach vorne machen. Ich bin ein großer Fan von Paul Reed. Du hast mit Nick Nurse hast du einen neuen Head Coach, der hoffentlich dann auch mal Dinge einfach. Nick Nurse ist ein Head Coach, der kreative Dinge ausprobiert, der nicht so eingefahren ist wie Doc Rivers. Aber ja, das ist halt wirklich so das Kopfzerbrechen, was ich halt habe, weil das ist halt einfach mitentscheidend. Das Pick and Roll zwischen James Harden und Embiid war mit das tödlichste in der NBA. Hat man das noch weiterhin? Oder hat man das halt nicht? Muss Maxi vielleicht plötzlich dauerhaft die 1 spielen? I don't know. Das sind alles so Fragen, die im Raum stehen, leider.
Ja, also bei den Sixers, es liegt nicht nur an Harden für mich, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, wer die Bucks sind, ich weiß, wer die Celtics sind, ich weiß, was da für eine DNA herrscht, ich weiß, was da für eine Teamkultur herrscht, ich weiß, wer da die Anführer sind, ich habe die gesehen in so vielen Playoff-Schlachten. Bei den Sixers, ich kann die nicht greifen. Ich weiß nicht wirklich, wie ich das beschreiben soll. Für mich passen da die Pieces einfach oft nicht zusammen oder es ist einfach zu sehr Nitroglycerin, wo du sagst, okay, lass einen Funken da falsch landen und plötzlich explodiert das ganze Ding. So kommt mir das immer vor, auch mit der. Ich habe mich zum Beispiel vorhin gefragt, das wollte ich dich eigentlich in der Starting Five kurz fragen. Glaubst du, es gab von Embiid entweder eine Nachricht oder einen Anruf bei Harden, wo der zu ihm sagt so, ey, guck mal, ich weiß, du hast das und das gesagt über Daryl Morey, aber kannst du mir jetzt einfach mal sagen, wirst du spielen oder wirst du nicht spielen? Oder glaubst du, dass es in der NBA einfach so einen Code gibt bei einem bestimmten Level Spieler, wo du nicht mit denen reden darfst über sowas? Weil wir haben ja James Harden gesehen bei dieser Party da und da waren auch voll viele Sixers dabei und die haben mit dem gelacht und geshakert und alles. Ja. Also scheinbar sind die ja mega cool mit ihm. Traut sich da keiner zu sagen so, ey, Dicker, kannst du jetzt mal sagen, ob du spielst oder nicht? Oder wie glaubst du, läuft sowas?
Ich glaube, dass das für die Jungs Business ist und da halten die sich raus. Ich glaube nicht, dass Embiid da mit James Harden irgendwie kommuniziert hat. Ich weiß nicht, wie dicke sind die beiden wirklich. Ich meine, bei der Verkündung des MVPs hat Harden ihn umarmt. Das sah alles irgendwie sehr, sehr herzlich und familiär aus. Und auch auf der, du meinst diese White Shirt Party, White Dress Party oder was auch immer, was das da war. Ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass das schon krass auseinandergehalten wird. Also zum Beispiel die Bucks haben ja auch Giannis nicht gefragt, ob sie das machen sollen.
Da call ich übrigens Bullshit.
Ja, glaubst du?
Pass auf, ich sag dir wie. Die Bucks haben jetzt ein Statement rausgehauen, wo sie gesagt haben, Giannis wurde nicht gefragt nach dem Deal, ob das für ihn okay ist. Das ist einzig und allein dafür da, dass Giannis nicht schlecht dasteht, dass er seinen Freund Drew Holiday getradet hat.
Ja.
Und ich glaube, das läuft folgendermaßen. Ich glaube, die Bucks gehen zu Giannis und sagen, ey, guck mal, wir haben möglicherweise die Chance, Damian Lillard zu holen. Würdest du dir vorstellen können, kannst du dir vorstellen, mit Damian Lillard zu spielen? Dann sagt Giannis, ja, ich würde mit Damian Lillard spielen. Dann sagen die, alles klar, okay, danke für deine Einschätzung, das war's. Dann geht Giannis, natürlich weiß der in seinem Hinterkopf, okay, warte mal, wenn wir Lillard haben wollen, dann müssen wir mindestens Drew oder Middleton abgeben von den Verträgen her. Ja. Er hat aber nicht explizit in irgendeinem Meeting gesagt, ey Leute, wir sollten Drew Holiday traden. Mhm. Das ist der große Unterschied. Und deswegen, auch da wieder muss man den Bucks Props geben für ihre PR-Arbeit. Die Bucks sind eine kleine Franchise und schaffen es immer, dass Giannis A gut dasteht und B ein gutes Team hat. Und dafür muss man ihnen echt Props geben. Aber zu 1000% wurde Giannis vorab gefragt, kannst du dir vorstellen, mit Lillard zu spielen? Im Leben nicht machen die Bucks so einen fundamentalen Move und dann kommt raus, ja, aber der ist mir mal auf irgendeiner Party auf den Fuß gestiegen oder hat mir auf den Schuh gepinkelt, seitdem mag ich den nicht mehr und ich spiele niemals mit Damian Lillard. Zu 1000% fragen die Giannis, ob das okay ist.
Björn, der alte Psychologe.
Leute, das
sehr,
ist
sehr, 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 sehr gut, ja. Ja, vor allen Dingen so diese Herangehensweise, ihm zu sagen, hey, wir haben die Möglichkeit, dich mit Lillard zu pairen.
Ja.
Und dann sagt er einfach nur ja, aber dann gar nicht die Namen zu erwähnen, die da eventuell einen Abgang machen könnten.
Das ist es.
Ja, sehr, 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 sehr gut. So, damit, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ja, gerade bei Business und Privat, dass das getrennt wird.
Genau.
Ja, ich trotz allem nochmal zurück. Aber ich glaub, dass Embiid da bei James Harden nicht irgendwie angerufen hat oder hat ihm eine SMS oder was auch immer. Ich denke, er schaut einfach von draußen jetzt drauf, ist auch verärgert, denkt sich, okay, wie geht's jetzt weiter? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht, ich glaube, die Sixers wissen selber gar nicht, was sie wollen. Vielleicht weiß auch James Harden gar nicht, was er selber will. Vielleicht denkt er sich auch gerade, das war ein scheiß Move, was ich da gemacht habe. Ich habe meine Player-Option gezogen. Jetzt hänge ich hier fest, weil ich keinen Markt hatte, weil ich auch wusste, ich krieg die Kohle nicht von irgendeinem anderen Team, weil die Rockets sich halt dachten, ne, wir hauen mal Fred VanVleet 40 Millionen in den Rachen und Dylan Brooks 30 Millionen, I don't know. Ja, und jetzt habe ich das Gefühl, stecken sie irgendwie gerade in so einer Sackgasse. Und jetzt mal ganz unabhängig von dem ganzen spielerischen Fit, ich meine, die Team-Chemistry ist halt auch am Arsch. Selbst wenn James Harden jetzt wieder spielen sollte, kannst du mir noch nicht erzählen, dass alles wieder so ist, wie es mal war. Das glaube ich einfach nicht. Und deswegen packe ich sie trotz allem an die drei, weil ich glaube, die spielerische Qualität mit Embiid und Maxi, Tobias Harris, PJ Tucker, also selbst Kelly Oubre Jr., den ich mir auch sogar irgendwie vorstellen kann, dass man mit Maxi und Kelly Oubre Jr. ein bisschen schneller spielt im Backcourt. Paul Reed, die ist schon irgendwo da. Aber naja, das wird halt für nicht mehr reichen, als in der Regular Season irgendwie unter den ersten vier zu finishen. Und that's it, leider.
Okay, boah.
Strich drunter.
Nee, ich bin noch nicht so weit.
Lass mal das Thema skippen.
Ich bin noch nicht so weit, weil James Harden, selbst wenn er gespielt hat, war letztes Jahr nicht immer der Verlässlichste. Das haben wir vor allem in den Playoffs dann gesehen. Die Cavaliers sind eine Mannschaft, die gerade jeder unterschätzt, weil sie in den Playoffs, ja, richtig geklatscht wurden von New York.
Mitchell Robinson,
ne?
Ja, Mitchell,
genau.
Robinson.
Ja, Mitchell
Rebound
Robinson.
Rebound-technisch Jared Allen und Evan Mobley einfach auseinandergenommen.
Ja.
Nee, gut. Aber ich weiß, wo du hin willst, mach weiter.
Genau, und gut, dass die Cavaliers ja nicht 82 Saisonspiele gegen New York spielen müssen, sondern sie dürfen ja gegen alle Teams spielen.
Ja.
Und das ist nach wie vor eins der krassesten Teams mit einem Big Man, also mit einem Frontcourt aus zwei Twin Towern, den man so nirgendwo in der NBA hat, mit Allen und mit Mobley. Dann hast du immer noch einen Donovan Mitchell, ja, der ein All-Star-Guard / Borderline All-NBA-Guard ist. Dann hast du immer noch einen Darius Garland, der nur besser wird, älter wird. Du hast wenig abgegeben, finde ich. Und du hast Georges Niang bekommen, oder habe ich das richtig gelesen vorhin?
Ja, ist richtig, ja.
Genau, von den Sixers auch. Du hast Max Strus bekommen, also du hast dein Shooting damit auch aufgewertet. Du hast, wie gesagt, kaum was verloren. Und ich glaube wirklich, ich glaube, da geht was. Ich glaube, dass die Cavs in der nächsten Saison genauso stark aussehen können wie letzte Saison. Und sie haben nur 3 Siege getrennt von den Sixers. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Sixers vielleicht ein bisschen einbrechen und vielleicht selber nur 51 Siege holen, für mich spricht nichts dagegen, dass die Cavs 52, 53, 54 Siege holen. Und dann hätte ich eben die Cavs über ihnen. Deswegen, ich würde einen Case für die Cavs machen. Ich sage nicht, dass es 100% eintritt. Ich sage nicht, ich wette da jetzt mein Haus drauf. Aber ich sag dir, das ist eine gute Chance, dass die Sixers auch an der 4 finishen werden.
Ja, es kann passieren. Ich will die Cavs auch überhaupt nicht unterschätzen. Jetzt bloß wegen dieser einen Playoff-Serie. Ich glaube, über die nächsten 1-2 Jahre muss man sich schon Gedanken darum machen, wie man weiter mit dem Frontcourt einfach wie man weitergehen möchte, weil ich bin einfach der festen Überzeugung, dass es den Cavs gut täte, wenn Evan Mobley einfach ganz klar die 5 ist und man tradet Jared Allen, weil einfach die beiden schwierig sind. Du hast kein Shooting im Frontcourt, du hast keine Gravity im Frontcourt. Und wenn dann auch Darius Garland und Donovan Mitchell halt leider mal so eine Serie erwischen, wo es halt dann auch einfach von draußen nicht so läuft, dann hast du de facto halt einfach viel zu wenig Shooting auf dem Feld. Mhm. Und das ist so, ja, ich hoffe, dass die Cavs sich irgendwann mal trauen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wir traden Jared Allen und packen Evan Mobley an die 5. Aber das ist jetzt ja gerade eben nicht so. Das Team steht so da, wie es da steht. Mit Max Drews hat man nochmal einen guten Spieler mit dazu bekommen. Den will ich jetzt auch nicht nur wegen der letzten Playoff-Serie bewerten, weil das war auch nicht gut gegen die Denver Nuggets. Der hat aber an sich auch immer einen sehr, sehr guten Impact gehabt auf die Miami Heat. Auch wenn ich sagen muss, natürlich könnte auf dem Flügel dann noch was Besseres rumlaufen, als es ein Okoro oder ein Max Drews oder Niang, so, keine Ahnung. Ja, wobei, das ist ja auch, was du gerade gesagt hast, Niang ist gar nicht so schlecht, den kannst du schon noch auf der 4 spielen und kannst dann mal sagen, okay, ich spiele dann mal Jared Allen auf der 5 oder auch Evan Mobley, dann hast mit Niang hast du Shooting. Du hast zwar keine Defense, aber du hast Shooting. Ja, genau. Da kann ich als Philly-Fan ein Lied von singen. Das ist aber ein geiler Typ, also auch jemand, der eine geile Energie mit reinbringt ins Team. Ich glaube trotz allem, dass die individuelle Qualität bei den Sixers stärker ist. Und ein Punkt, wo ich auch am Überlegen bin, wie geht's weiter mit Donovan Mitchell, nachdem es jetzt auch bekannt wurde, er will bei den Cavs nicht verlängern. Ich will jetzt nicht einfach da deswegen sagen, dass da irgendwie Probleme entstehen im Team. Aber ja, was für eine Saison wird Donovan Mitchell spielen? Und vor allem dieser Backcourt ist halt defensiv, er bleibt anfällig mit Darius Garland und Donovan Mitchell. Das wären jetzt ein bisschen die Argumente, die ich dagegen bringen würde. Du hast recht, sie spielen Gott sei Dank nicht 82 Spiele gegen die New York Knicks. Wer weiß, ob Mitchell Robinson auch nochmal so eine Serie gegen die beiden spielen würde. Das muss man auch dazu sagen. Aber ich würde sagen, die Sixers holen 3 Siege mehr als die Cavs. Ich würde die Cavs an die 4 packen, die Sixers drüber. Und ich hätte tatsächlich, und da bin ich mir gar nicht zu 100% sicher, die New York Knicks, die kann ich irgendwie nicht so wirklich greifen. Ich traue denen alles zu. Ich traue denen auch zu, dass die haben letzte Saison 47 Siege geholt. Ich traue denen tatsächlich auch 50 Siege zu. Aber, oder 51, 52, das wäre aber für mich schon das maximale Ceiling. Die New York Knicks haben noch DiVincenzo mit dazu bekommen, was ich eine sehr, sehr gute Ergänzung finde. Dann ist man auch einfach im Backcourt nochmal defensiv auch gut aufgestellt. Ich mag Quickley als Verteidiger. DiVincenzo ist ein geiler Typ. Josh Hart war in den Playoffs auch ganz schwierig. Wir beide haben die Serie gesehen. Josh Hart war offensiv, konnte fast gar nichts zu beitragen. Deswegen. Aber jetzt erstmal, ich will dich auch nicht übergehen. Ja. Packen wir Philly an die 3 trotz allem oder willst du die Cavs an die 3 packen?
Ja, ich fand es erstmal witzig. Du hast gesagt, die Sixers holen 3 Siege mehr als die Cavs. Das ist genauso wie letztes Jahr. Und dann ist unser Ranking im Moment Bucks, Celtics, Sixers, Cavs, was auch genauso ist wie letztes Jahr. Und ich bleib dabei, dass ich den Sixers leider nicht vertraue. Und das ist gar nicht, dass ich dir damit eins reinbürgen will oder den Sixers-Fans, aber ich finde die einfach zu schwer auszurechnen. Ich kann das einfach nicht mit dieser Mannschaft. Und Doc Rivers ist jetzt auch noch weg. Weiß nicht, ob das jetzt positiv ist oder negativ.
Das ist positiv. Okay. Ey, Nick Nurse ist der 10-mal bessere Head Coach. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Also das muss man als Plusseite muss oben Nick Nurse stehen. Und zwar in Bold. Fett. Okay.
werden wir alles noch sehen, aber ich glaube, das ist trotzdem nicht die einfachste Situation, zu einem Team neu dazuzukommen und du coachst einen MVP und einen ehemaligen MVP, der keinen Bock mehr hat, da zu spielen und nicht mit deinem GM kann. Es kam übrigens gerade, während wir geredet haben, kam eine Nachricht von Shams und von Woj, die gesagt haben, James Harden ist heute nicht beim Media Day von Philly. Und dass das weiterhin eben gesehen werden soll oder interpretiert werden muss, als er wird nicht für die Mannschaft auflaufen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich packe die Cavs an die 3 und die Sixers an die 4.
Okay. Die Verbindung ist gerade irgendwie ganz schlecht. Nein, ich sag dir auch ganz ehrlich, im Endeffekt, das ist auch egal. Also, ich sehe weder die Cavs noch die Sixers noch die Knicks auch irgendwie nur in der Verfassung, dann am Ende eine Playoff-Serie gegen die Bucks und gegen die Celtics zu gewinnen.
Da bin ich mir auch sicher.
Ja, also total demotivierend. Ihr könnt jetzt auch zu jedem sagen, spart euch einfach die Regular Season und schaltet ein, wenn die Playoffs laufen. Aber der Osten, aber okay, es ist natürlich auch spannend, ob vielleicht das ein oder andere Team vielleicht noch was macht, vielleicht noch tradet.
Ja.
Und ich sag euch, das Ding ist noch nicht durch. Die Heat können noch nicht fertig sein und die Sixers können auch noch nicht fertig sein. Das war es noch nicht. Ich sehe uns hier nächste Woche schon sitzen und über den nächsten Blockbuster-Trade reden, wobei ich nicht weiß, wie der aussehen soll, weil keiner mehr verfügbar ist. Also
genau. So langsam fehlen die Spieler.
Ja, ey, am Ende die Miami Heat und Sixers, jetzt schieben sich dann die Spieler gegenseitig hin und her, damit sie sagen können, wir haben was gemacht, ey, bitte. Dann bin ich nächste Woche nicht da. Ah, nächste Woche ist eh Western Conference, ist mir dann egal.
Naja, außer sie schieben sich Embiid und Adebayo hin und her. Dann, glaube ich, hast du schon Bock, drüber zu reden.
Stell dir mal vor, Philly, es wird niemals passieren, aber die Heat ballern einfach alles rein, was sie haben und sagen, gebt uns James Harden und Embiid, wir geben euch Bam Adebayo und Tyler Hero. Dann hast du Harden, Jimmy Butler und Embiid. Und keine Ahnung, ey.
Das wird nicht passieren, glaube ich.
Das wird auch nicht passieren. Ich will gerade einfach nur raus aus dieser schlimmen Philly-Welt, sage ich dir ganz ehrlich.
Kann ich mir vorstellen.
Aber vielen Dank für den Insight mit dem Media Day. Ich habe mir das schon fast gedacht und das bestätigt auch nochmal meine Meinung. James Harden wird für die Sixers keine einzige Minute mehr auf dem Feld stehen. Das ist meine Meinung. Und ja, du könntest recht haben mit den Cavs. Also mal gucken, wenn am Ende sich die drei schnappt. Wir wollen die nächste jetzt nicht komplett übergehen. Hast du für die irgendwie ein Argument, dass du sagst, okay, das könnte auch weiter nach oben gehen? RJ Barrett, finde ich, hatte eine sehr, sehr geile Weltmeisterschaft. Ich habe irgendwie das Gefühl, da schlummert noch was in ihm. Mitchell Robinson hatte sehr, sehr geile Playoffs. Evan Fournier hat man auch immer noch als einen Spieler, den man möglicherweise weiter traden sollte. Ich meine, Evan Fournier spielt ja gar keine Rolle mehr, muss.
Ja.
Man hat immer noch Julius Randle, so ein bisschen. Da bin ich mir auch immer, das ist zum Beispiel, da sehe ich auch immer dieses Potenzial, dass alles in die Luft geht, weil Julius Randle und die Fans und die Franchise, da gab es in der Vergangenheit schon immer mal so die ein oder andere Diskrepanz.
Mhm.
Aber ja, wenn ich auf dieses Team schaue, den Basketball, den sie gespielt haben letzte Saison, der wird sich jetzt nicht großartig verändern. DiVincenzo ist eine geile Ergänzung. Ich sehe die wieder an der 5. Das ist so der Spot, wo ich mich am wohlsten fühle, wo ich denke, da werden sie auch wieder landen.
Ja, unterschreibe ich eigentlich alles. Also DiVincenzo auf jeden Fall, gutes Signing. 27-jähriger Shooting Guard, Vertrag geht voll in Ordnung für den Einsatz, für die Defense, für das Shooting, was er dir bringt. Also dafür ist es einfach ein richtig gern gesehener Roleplayer, den du einfach in der Mannschaft hast. Ich glaube, ist auch ein guter Locker-Room-Guy von dem, was ich bisher über ihn gehört habe, überall. Also den kannst du auf jeden Fall gebrauchen. Julius Randle ist auch mein größtes Fragezeichen, weil er wirklich halt Top 5 schlimmste Körpersprache ist, die man nur haben kann, wenn es nicht gut läuft bei seiner Mannschaft oder wenn er unzufrieden ist. Also der wirkt echt wie so ein Typ, der halt sein ganzes Team runterzieht und das ist einfach ein großes Problem, sage ich dir ganz ehrlich. Brunson bin ich mal gespannt. Der hatte jetzt zum Beispiel anders als RJ überhaupt keine gute Weltmeisterschaft und der hatte letzte Saison halt wirklich eine krass starke Saison. Und ich frage mich, und das ist wirklich oft so in der NBA, manchmal dauert das einfach ein bisschen, ich frage mich, ob das nächste Saison wiederholbar ist für ihn. Weil als kleiner Guard bist du schon limitiert in deinem offensiven Game. Er ist herausragend, er ist auch einer der wenigen Kleinen, die ich kenne, der in der NBA kontinuierlich scoren kann und das wirklich auch gut. Aber ich frage mich einfach, ob es nicht eine Möglichkeit gibt für andere Teams, Jalen Brunson zu stoppen. Also das ist immer noch ein 1,83 großer Guard, der hauptsächlich scoren will. Ich glaube, dem kannst du schon sein Spiel noch ein bisschen mehr einschränken, als die NBA, als die NBA-Teams das letztes Jahr gemacht haben. Da bin ich drauf gespannt. Und bei Barrett bin ich voll bei dir. Also ich habe nie so ganz meine Barrett-Aktien verkauft. Ich habe immer gesagt, ey, vielleicht kommt er noch. Ich glaube, das ist ein guter Spieler. Und jetzt das letzte Jahr, auch als wir da waren, oder als ich da war letztes Jahr, letzte Saison bei den Knicks, da hat er gut gespielt. Jetzt bei der WM hat er geil gespielt. Ich glaube, da geht noch was mit dem. Ich glaube, der wird sich noch weiterentwickeln. Der ist erst 23 Jahre alt.
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Ja, also ich bin bei dir. Die Knicks, ungefähr genau der 5. Spot, passt gut, weil sie sind zu gut für die Teams, die dahinter kommen. Alles, was wir letzte Woche besprochen haben, von wegen Nets, Hawks, Heat, Raptors, dafür sind sie zu gut. Sie sind jetzt aber auch nicht gut genug, sag ich mal, um jetzt wirklich mit den Sixers, Celtics, Bucks, ja, also Bucks, Celtics sowieso nicht, Sixers, Cavs, lasse ich vielleicht mit mir drüber reden, aber ich glaube, sie bleiben an 5 oder 4.
Ja. Ich möchte übrigens letzte Woche nochmal unterstreichen, dass ich habe mich da ja nicht so ganz vorbereitet auf die Position 6 und ich bleib dabei. Ich finde, die New York Knicks haben auch einfach das wesentlich tiefere Team im Vergleich jetzt zu den Miami Heat mit Julius Randle, Jalen Brunson, RJ Barrett, Mitchell Robinson, Josh Hart, DiVincenzo, Hartenstein, Quickley, Grimes. Das sind richtig gute Spieler. Jericho Sims, McBride. Ich mag deren Team. Ich glaube, die haben noch unglaublich viel Potenzial in diesem Kader. Und bei den Heat ist halt, ja, war sowieso immer so. Du hast deine 2, 3 Top-Spieler und drumherum musst du irgendwie hoffen, dass der ein oder andere zaubert. Und das überzeugt mich.
Max Drews.
Genau, und das überzeugt mich jetzt einfach nicht, dass ich sage, die ganze reguläre Saison überspielen die offensiv vor allem so einen konstanten Basketball, dass ich denke, sie schaffen es dann unter die Top 5 oder die Top 4. Okay. Mhm. Dann sind unsere, also Top 5 zwar ein bisschen anders gerankt. Du packst die Cavs an die 3, ich pack die Sixers vielleicht mit einem kleinen Auge zudrücken an die 3. Aber ansonsten sind wir an der Spitze, sind wir gleich. Und an der 5 haben wir dann beide die New York Knicks. Und damit sind wir durch mit der Eastern Conference.
Yes. Warte mal, ich habe sogar ein Dokument nämlich damals gemacht. Ja, weil ich wollte nicht, dass uns das so geht wie in anderen Jahren, wo wir immer nicht wissen, wie hatten wir eigentlich gerankt. Deswegen will ich das einmal kurz durchgehen, damit wir das alles einmal zusammen haben. Also wir hatten jetzt Bucks in der 1. Also ich kann...
Celtics an der 2. Ja, Celtics an der 2. Dann hast du die Cavs an der 3. Ich habe die Sixers an der 4. Kannst du ja in Klammern dahinter... ich habe die Sixers an der 3.
Genau.
Genau, richtig.
Ich mache da einfach einen Slash. So, dann haben wir beide die Knicks an der 5. Das könnt ihr auch zu Hause so ein bisschen gerade für euer Power-Ranking durchgehen. Dann hatten wir, glaube ich, die Heat, ne?
Ja, genau, richtig.
Dann hatten wir, ich hatte dann, glaube ich, die Hawks und du wolltest da Indiana.
Yes.
Richtig, genau.
Das war unsere 5 Minuten Shots fired Timeline.
Genau. So, dann hatten wir die Nets, dann die Raptors.
Mhm.
So, und die Teams ganz hinten, da habe ich jetzt gerade kein Ranking mehr offen.
Ich weiß, die Orlando Magic haben wir knapp nicht reingelassen ins Play-In.
Stimmt, dann müssen da die Magic sein. Dann haben wir, als letztes Team hatten wir die Hornets.
Mhm.
Nee, die Wizards, oder?
Nee, ich glaube, du warst jemand, der gesagt hast, du kannst dir auch vorstellen, dass die Wizards, aber ich sehe die Hornets an der letzten Position.
Okay. Und dann hatten wir, was haben wir mit den Bulls?
Am geilsten ist, dass Björn sagt, der hat ein Dokument gemacht. Ich habe gedacht, der hat alles mitgeschrieben. Jetzt kommt er hier so random und versucht, das wieder zusammenzukriegen.
Nee, das ist alles so durcheinander nur deswegen. Ich glaube, wir hatten die Bulls hinter den Magic.
Ja, wir hatten die Bulls auf jeden Fall nicht im Play-In, da kann ich mich noch dran erinnern. Wie es dann unten aussieht, ist ja auch nicht so.
Genau, und dann hatten wir da noch die Pistons und auf dem letzten Platz hatten wir Wizards oder Hornets. Okay, damit haben wir es doch. Ja. Okay, nur für uns jetzt, dass wir das auch haben, wenn dann die Saison losgeht oder wenn es dann immer heißt, so, ja, aber ihr hattet die Knicks an der 5, was ist, jetzt sind die aber an der 9. Ja, wenn sich Brunson die halbe Saison verletzt, dann kann das passieren.
Das ist immer mein Favorite. Spielen ist es sowieso egal. Also, dann kann man erstmal 20 Spielen drauf. Sogar erster Spieltag ist gespielt. Keine Ahnung, die Bucks verlieren erstes Spiel. Einfach mal so, sind dann ganz unten. Ja, schon mal, die Bucks sind letzter.
Ja. Das ist immer mein Favorite, wirklich. Du hast gesagt, die Playoffs würden so ausgehen. Ja, aber ich konnte doch nicht wissen, dass einer für 50 geht in einem Spiel. Weil ich weiß, dass, was hatte Tatum? War das Game 7 oder so? Wo der 50 Punkte den Sixers gedrückt hat?
Habe ich verdrängt. Glaubst du nicht, dass ich sowas abspeichere?
Game 5 oder Game 6 drückt er den Sixers 50 Punkte und haut die raus mit einer 30-Punkte-Klatsche oder was das war. Ja, Bro, woher soll ich das wissen?
Mhm, ja. Nee, cool, dann sind wir mit dem Osten durch.
Yes.
Sehr, 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 sehr geil, weil ich auch weiß, das bringt uns natürlich jetzt wieder näher ran an die neue NBA-Saison. Jetzt haben wir nämlich noch 3 Podcasts und zwar genauso auch im Westen einfach. Quasi die Bottom 5, dann Play-In und die Playoff-Plätze und dann halt auch wieder die ersten 5. Und ich habe das Gefühl, da gibt es mehr zu besprechen, weil dieses, ja, also was im Westen abgeht, also keine Ahnung. Ich glaube, da sind wir uns auch da könnte es passieren, dass wir unterschiedlicher Meinung sind bei einigen Teams.
Das glaube ich auch.
Da können wir, glaube ich, uns auch viel einfach austauschen, ergänzen und dann am Ende vielleicht auch ein Ranking erstellen, wo wir dann beide sagen, damit sind wir fein und cool. Mhm. Aber da gibt's natürlich auch einfach viele Teams, die unter ihren Möglichkeiten performt haben. Also die Mavs zum Beispiel. So, traut man den Nuggets wieder den Number One Seed zu oder sagt man, okay, das könnte nächste Saison auch ein anderes Team sein und sowas. Was macht man mit den Lakers? Auf dem Papier mega geil, aber trauen wir ihnen das auch zu, das dann die ganze Saison über zu bestätigen? Also ich glaube, das wird geil. Der Westner. Ja. Und jetzt sind wir für heute erstmal durch. Falls du nichts mehr haben solltest, außer du möchtest noch irgendwas ergänzen.
Nee, nur noch, dass auch die Bottom-Teams in der Western Conference mega spannend sind. Zum Beispiel auch die Rockets haben sich ja schon verbessert.
Ja.
Aber irgendwie ist das Feld im Westen halt so tight und so stark, dass ich mir denke, ey, selbst mit all den Verbesserungen kommen die überhaupt über Platz 13 in ihrer Conference. Das ist halt echt krass. Oder auch die Blazers jetzt mit ihrem Neuaufbau, die Spurs mit Wemby, die Jazz mit Markkanen, so alleine diese 4-5 Teams da unten, das wird so spannend, was mit denen passiert, weil die sind meiner Meinung nach alle besser geworden. Aber bitte sag mir, wie die gewinnen wollen, weil das ganze Feld ist so stark im Westen.
Das wird richtig geil. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Ich habe die Standings auch gerade vor mir und da muss man voll reingehen in die Analyse. So viele Teams. Weiß auch nicht, was man mit den Pelicans macht. Pff, spielt Zion? Wenn ja, wie spielt er? Wie lange spielt er? Ja, und du hast gerade eben angesprochen, auch diese ganzen Teams da unten drin. Es ist richtig geil. Also Spurs, Rockets, dann die Blazers als Team. Da müssen wir mal schauen, wie wir da vielleicht noch mit reinpacken oder ob wir die überhaupt da mit reinpacken. I don't know. Ja, das wird auf jeden Fall geil. Cool, dass es geklappt hat. Dann hast du morgen ein bisschen stressfreieren Tag.
Mega, danke dir.
Und für mich war es auch einfach mega spontan. Also das, Leute, das war mit einer der spontansten Aufnahmen, die wir so gemacht haben. Aber manchmal sind das auch die geilsten. Mir hat es heute echt richtig viel Spaß gemacht.
Ja. Ihr kennt Max von der Hantelbank direkt vors Mikro. Das ist euer Max.
Ich war noch nicht mal duschen. Das ist die letzte Info. Ich war noch nicht mal duschen. Aber egal, Leute, ich sag bloß World Champions of what? Also für die Leute, die es gerade nicht verstehen sollten, ich hab das T-Shirt an. Dann hören wir beide uns wieder am Sonntag. Mal gucken, ob bis dahin gibt es wahrscheinlich dann schon wieder einen James Harden Trade und keine Ahnung. Und Miami Heat haben alles getradet.
Embiid jetzt zu Miami.
Ey, mach keine Jokes, Mann. Alles möglich in dieser Liga. Alles möglich. Ja. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, Leute. Vielen Dank fürs Reinhören. Und alle Patronen, wir hören uns wieder am Sonntag. Ansonsten nächste Woche geht's dann weiter mit dem Westen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.